In dem Moment trete ich aus dieser Schöpferkraft heraus und vergesse, wer ich bin. Und da bleibe ich gefangen. Das ist quasi die Matrix, was wir heute so erleben.
Bewusstsein ist der einzige Schlüssel, der uns wirklich nicht nur nach vorne bringt, sondern der die Lösung für diese Welt bereithält, die wir so dringend brauchen. Davon sind wir beide sehr überzeugt, die jetzt gerade hier zusammensitzen. Ich habe nämlich heute einen wundervollen Gast hier bei mir im Einfach-Die-Podcast und ich denke, dass wir eine richtige Tiefe erreichen werden heute. Wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben, ist eine Menge passiert. Ich habe heute den Gründer von Pangera, werden wir auch noch drüber sprechen und nicht nur von Pangera, sondern von vielen anderen Projekten auch da. Andreas Bernknecht, er ist, ich weiß nicht, du musst mich korrigieren, wenn ich irgendwas falsch sage oder irgendwas nicht mehr aktuell ist, Andreas. Du bist... Also ChatGPT hat mir gesagt, du bist Zukunftsforscher. Da würde ich mal gerne, Bewusstseinsforscher, Entschuldigung. Bewusstseinsforscher und Zukunftsforscher, das ist schon fast für mich so in einer Kategorie. Ja, also es ist großartig. Du bist jemand, der sich seit über 40 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt. Du verbindest Wissenschaft mit dem spirituellen Weg wie kaum einen, den ich kenne. Du hast eine riesen Plattform aufgebaut mit Pangera, ja? Ihr habt Zehntausende von Menschen, die ihr ja auf diesen spirituellen Weg führt und denen auch zeigt, was es bedeutet, wirklich Bewusstseinsarbeit in der Tiefe zu machen. Ich könnte so viel über dich jetzt noch sagen. Ich freue mich einfach, dass wir heute Zeit haben, miteinander zu sprechen und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
Hallo Christian, grüße dich auch und auch alle, die zuhören. Ganz wichtig, Pangera haben wir zwar gegründet, aber wir haben das abgegeben in andere Hände. Und was wir machen ist DM Harmonix, das war ja so der Urpunkt, den wir begonnen haben. Und da liegt das ganze Herzblut drin. Und das hat sich aber alles im Guten auseinandergebracht. Und das ist jetzt, wie gesagt, Pangera in komplett eigenen Händen. Und ja, mein Fokus liegt da schon auf etwas anderen Bereichen. Aber interessant, dass ChatGPT sagt, ich bin Zukunftsforscher.
Nee, ich habe mich nur verlesen. Der Fokus war Bewusstseinsforscher. Ich war nur gerade in der Zukunft schon so ein bisschen mit meinem Kopf.
Ja. Genau.
Ja. Ja, also ich glaube, wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung, dafür musst du ja noch nicht mal professionell damit arbeiten, aber wenn du mich mit Persönlichkeitsentwicklung in der Tiefe beschäftigst, nicht mit diesem oberflächlichen Positive Thinking gedönt, sag ich jetzt mal, sondern wirklich halt auch mit dir in den Kontakt gehst, dann sind wir ja alle irgendwie Bewusstseinsforscher, ne? Wenn wir diesen Weg antreten. Das heißt ja nicht, dass wir schon Bewusstsein mit das komplette Bewusstsein sind, sondern wir sind ja alle auch noch auf dem Weg und du machst das jetzt schon seit 40 Jahren. Was sagst du so über den Bewusstseinsstand unserer Menschheit, Gesellschaft? Wie ordnest du das gerade ein?
Wo stehen wir? Ich hatte gerade so einen Impuls, es gibt ja das Buch von George Orwell 1984, da möchte ich jetzt gar nicht drüber reden, aber im Anhang an dem Buch ist das sogenannte Neusprech drin. Dort ist genau erklärt, wie man eine Zivilisation durch das Verändern der Sprache in einen Zustand der quasi Unbewusstheit und auch auf einer gewissen Art Dummheit führen kann. Das ist dort genial beschrieben und das sehe ich schon sehr weit gelungen, das Projekt. Wobei einfach jetzt das dazu geführt hat, dass die Menschen beginnen aufzuwachen, weil sie spüren, da stimmt was nicht. Und als Beispiel das Wort Persönlichkeitsarbeit, ja, ist eins dieser Worte, das wird überall so benutzt, halte ich für ein ganz gefährliches Wort. Ja. Kommt nämlich von der sogenannten Person und die Person ist das, was ein Konstrukt ist, ja, ja. Was geschaffen wurde, was nicht mehr der Mensch ist. Ja. Also das ist der Punkt. Was heißt, wir wickeln diese Persönlichkeit, ja, diese Persona, die Maske, alles das wird entwickelt, anstatt sagen können, hey, ich mache eine Nicht-Persönlichkeitsarbeit, ich löse die auf, ich bin der Mensch dahinter, das inkarnierte Göttliche in Fleisch und Blut. Das ist eigentlich der Mensch. Und sagen können, um den geht's mir. Ich will den Menschen haben und ich will Frieden, ich will glücklich sein, ich will das mit anderen teilen. Das ist für mich das ist Thema Zukunftsforscher. Das ist für mich diese Zukunft. Und die passiert nur, wenn jeder Einzelne das hier und jetzt wirklich leben kann. Ja. Und dann passieren die Wunder, die sich alle erhoffen.
Wow, das ist so krass, was du sagst. Ich bin auch immer, wenn ich Seminare gebe, mache ich das am Anfang auch immer klar. Wir sind hier vielleicht in dieser Branche Persönlichkeitsentwicklung, aber was wir machen, ist Persönlichkeitsentwicklung. Also wir gehen einen Weg, wo wir uns von der Persönlichkeit, also wo wir die Persönlichkeit entwickeln, wo wir uns davon lösen. Weil die Persönlichkeit letztendlich auch nichts anderes ist als konditionierte Dinge, die wir gelernt haben und natürlich eigene Schutzstrategien, um emotionale Verletzungen oder emotionale Traumata zu vermeiden oder sie halt nicht mehr zu fühlen. Ja, und dann ist es eigentlich eine Entfremdung von uns.
Ja. Ja, und das ist genau das. Das heißt, ich baue etwas auf im Außen, dass ich gar nicht mehr bin. Und dadurch bin ich im Prinzip das, was dem diabolischen Prinzip sehr nahe kommt, nämlich die Spaltung, nämlich eine gespaltene Persönlichkeit. Da passt das wieder, das Wort. Und ich bin gar nicht der, der ich bin, sondern ich versuche etwas darzustellen, etwas anderen gerecht zu werden. Und das mache ich alles nicht mehr. Mich interessiert es auch nicht, was jemand von mir denkt. Ich habe das sogar ich habe ja Kinder. Und selbst da, wenn ich denen was sage, die machen das anders, dann lasse ich das so. Und wenn die eben dort ein Problem entwickeln, dann ist das denen ihr eigenes Ding. Weil das sind Seelen. Die haben ihren Lebensweg. Da kann ich gar nicht reinreden. Ich habe gar nicht das Recht dazu. Ja, ich kann denen Hinweise geben und dann müssen die Erfahrung machen, die sie glauben, die sie richtig sind. Und so war das bei mir auch und da bin ich sehr dankbar für. Und das muss man auch können. Das muss man sehen, dass ich nicht dafür verantwortlich bin.
Du sagst es natürlich jetzt alles total cool und total abgeklärt, Andreas. Und ich kenne natürlich auch ein bisschen noch deine Geschichte. Wir haben damals, glaube ich, auf einem Instagram Live gemacht zusammen und schon ein bisschen, ja, einfach auch darüber gesprochen, dass ja auch alles nicht vom Himmel fällt, worüber wir so sprechen. Ja, also dahinter steckt ja, du hast ja gerade selber auch gesagt, Bewusstseinsarbeit. Also das ist ein Prozess, der sehr viel Aufmerksamkeit und natürlich auch viel Energie erfordert, wozu viele Menschen noch nicht bereit sind oder generell nicht bereit sind in ihrem Leben. Und jetzt hast du vorhin gesagt, die Prägung unserer Gesellschaft ist jetzt an einem Punkt, wo wir merken, die Menschen wachen auf, weil sie merken, es stimmt irgendwas nicht. Also das Gefühl sagt, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist nicht frei. Ja, und wie erlebst du gerade diesen Aufwachungsprozess in der Gesellschaft?
Also ich kann es wirklich sagen, ich bin ja immer jemand, deswegen hat mir damals Pangera gegründet. Ich habe ja andere Projekte schon gemacht. Und ich habe eine ganz wichtige Erkenntnis gesammelt und ich lese auch gerade was Interessantes in den letzten Tagen. Das löst bei mir ganz viel innerlich aus und das passt dann zu diesem Weg auch. Ich bin überhaupt nicht verantwortlich, um die Menschheit zu retten. Ja? Mhm. Und das muss man mal erkennen. Das könnte ich jetzt sehr ausführlich erklären. Das hat auch nichts damit zu tun, dass mir das egal ist, sondern ich akzeptiere es, dass ich andere nicht retten kann. Ich kann aber etwas tun. Ich kann ein Vorbild sein, das in voller Konsequenz zu leben. Das heißt, ich kann das so machen. Ich kann eine Auswirkung haben. Das, was man so diesen Eindruck nennt auf andere, das kann ich tun. Und das ist auch die schwerste Arbeit, weil ich glaube, dass der Versuch, andere zu überzeugen, etwas Missionarisches an sich hat. Ja. Und auf einer tieferen psychologischen Ebene will ich von den anderen eine Bestätigung haben, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Deswegen versuche ich das zu machen. Ihr müsst das doch einsehen und die sagen kann, ja, super, was du da machst. Und mich interessiert es überhaupt nicht mehr. Und das ist etwas, wo ich merke, als würde ich mich auf eine höhere Ebene bewegen. Eine Ebene, wo ich einen größeren Überblick habe. Und damit meine ich nicht, dass ich besser bin als andere oder was Besonderes, sondern für mich ist es so, daraus entsteht eine innere Freiheit, eine Art Frieden fängt da an, der beginnt, weil ich sagen muss, ich tue, was ich tun kann. Und da, wo ich einwirken kann, tue ich das. Und jeder hat die Freiheit, das anzunehmen oder zu lassen, in Frage zu stellen, zu überprüfen, zu testen. Mehr ist gar nicht meine Aufgabe. Und seit ich das in mir noch tiefer bewegt, passiert in mir wirklich etwas, wo ich sagen muss, die Welt wird sich formen, wenn die Menschen beginnen, sich zu formen.
Ja, Wahnsinn. Wenn du so über diese höhere Ebene sprichst, das hat mich gerade irgendwie so noch gepackt, bedeutet das auch, dass du in gewisser Form die, ich sag mal, niedrigeren Ebenen, und aus der Perspektive könnte man vielleicht sagen, Emotionen und Gedanken sind vielleicht auch eher niedrigere Ebenen, ich weiß es nicht genau, bin gespannt, was du dazu sagst, dass du vor allen Dingen die emotionale Ebene auch ein Stück weit verlässt dafür, also auf Dinge nicht mehr so, sag es jetzt mal ein bisschen provokativ, menschlich, emotional reagierst.
Ich möchte ein bisschen anders anfangen. Viele Menschen beschäftigen sich mit ganz vielen Dingen. Die wollen etwas erreichen, die wollen da was machen. Und es geht es geht sehr oft um äußere Dinge. Egal, ob es ein Problem ist, ob du was haben willst, ob du einen Ferrari fahren willst oder was immer. Oder einen tollen Partner. Aber egal was es ist, es geht alles das, was du in dieser scheinbaren materiellen Welt tust, hat immer nur einen Zweck, dass du ein gutes Gefühl hast. Ja. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Ich will mich immer gut fühlen. Ich will glücklich sein. Ich will möglichst keine Probleme haben. Das heißt, alles, was wir tun, hat im Hintergrund mit etwas zu tun, was man nicht sehen, nicht wiegen, nicht messen kann, was man noch nicht mal beweisen kann. Man kann dem anderen ein Gefühl ja nicht beweisen. Man kann nur den Ausdruck sagen, ich bin glücklich, ich bin verliebt, der Ausdruck davon, aber das Gefühl an sich bleibt unsichtbar. Das heißt, alles, was im Kern wichtig ist, ist nicht sichtbar. Das ist verrückt. Wenn ich einen Ferrari haben will, will ich das Gefühl zum Beispiel von Anerkennung haben. Es geht immer um diese im Hintergrund Dinge. Und wenn man das versteht, dann konsequent weiterfragt, dann sagen kann, was ist denn das, was werthaltig ist? Ja, und werthaltig ist zum Beispiel, wenn ich kein Spielball mehr bin, der äußeren Dinge. Und da heißt es, ich wachse über die Emotionen hinaus. Und das ist ein Prozess, den kann man lernen. Das ist ein etwas anstrengender Prozess, den macht man auch nicht einfach so. Der ist aber sehr lohnenswert, weil man sich quasi entkoppelt. Und auf den nicht sichtbaren Ebenen gibt es ja quasi die nicht sichtbaren, also es gibt ja so 7 Körper, die wir haben. Ja. Und da gibt es unter anderem den niederen Mentalkörper und darunter gibt es dann den Emotionalkörper. Ja. Und die sind sehr leicht manipulierbar. Und wenn ich darauf hineinfalle und zum Beispiel eine Wut habe,
ja.
Jetzt, ich will das gar nicht gut oder schlecht sagen, aber wenn ich das habe, ist dort wie, als wäre an einem sonnigen Tag vollkommener Nebel. Die Sonne ist da, aber die wird nicht mehr für mich scheinen in der Form. Ja. Und so ist dieses Konstrukt auf einer geistigen Ebene, vernebelt sich etwas und jetzt bin ich in einer kleineren Welt gefangen, die von Dingen kontrolliert wird, die ich selbst nicht verändern kann. Und das schien mir ein sehr hoher Preis. Ja. Also habe ich einen Weg gesucht, da loszulösen von. Und so war dann der Weg davon.
Ich finde das, alles immer so spannend, was du sagst. Ich kann da so gut mitgehen und mitfühlen. Und so viele Aha-Momente dabei. Das für mich erinnert das auch gerade daran, so ein bisschen zu verstehen, es geht gar nicht darum, die Emotionen wegzuschieben oder wegzudrücken oder sie zu verurteilen, sondern eben, wie du gerade sagtest, die Ebene ein Stück zu verlassen und sie gleichzeitig aber integriert zu haben, aber sich dadurch durch diese Lösung ein Stück Macht wieder auch oder Selbstermächtigung zurückzuholen und nicht mehr so zum Spielball zu werden von den Dingen, die so passieren im Leben.
Genau, weil in dem Moment, wo du das machst, verlierst du deine Kraft und du hängst an einem äußeren Ereignis, ein Mensch, ein Ereignis, irgendwas, was kommt. Und jetzt ist der Punkt, in dem Moment rutschst du in die Rolle des Opfers. Das heißt, es gibt jemand, der tut etwas. Und du bist das Opfer und das Opfer hat natürlich eine gewisse Art von sagen können, na ist ja normal, dass ich wütend bin, weil da hat ja jemand das getan. Das ist auch gar nicht schlimm jetzt, das zu wissen, solange man da auf diesem Stand ist. Wenn man aber jetzt versteht, dass ein Opfer niemals etwas ändern kann, dann ist das der Preis, der extrem hoch ist. Opfer können nichts ändern, deswegen sind die ja Opfer. Ja. Und wenn man jetzt erkennt, dass quasi die äußere Welt eine Widerspiegelung dessen ist, was ich bin, und ich sagen muss, okay, ich habe den anderen jetzt auf irgendeine Art und Weise, ja, nicht bewusst, weil wollen tut man das nicht, aber eine Instanz in mir hat den anderen so angezogen und der hat mir das angetan jetzt, weil ich das so brauche, damit ich wachsen kann. In diesem Moment, wenn ich das wirklich verstehe, wirklich annehmen kann, übernehme ich die Verantwortung dafür und habe keine Schuldzuweisung mehr. Und in diesem Moment kann ich sagen können, okay, das passiert jetzt so, habe ich nicht gewollt, fühlt sich echt scheiße an, ja, ganz schlimm, hab vielleicht Angst, hab das, aber es muss einen Grund geben. Ich verstehe den nicht, ich bin bereit, dran zu arbeiten. Und jetzt beginnt ein völlig neuer Prozess. Und wenn man diesen Prozess weiter verfolgt, kommt man an etwas, wo man ein unerlöstes Thema zum Beispiel hat, ja, ein Traumata, ein Minderwertigkeitsgefühl. Und wenn ich das jetzt beginne zu heilen, und heilen kommt von Ganzsein, also ich entdecke die Ganzheit in mir, dann passiert eins, dann habe ich, wenn ich das oft genug tue, keine Wut mehr. Und nicht, weil ich die unterdrücke, sondern weil ich natürlicherweise erkenne, dass die Wut die Illusion ist.
Ja, krass.
Und das ist das, was ein Kurs in Wundern im Prinzip als die echte Vergebung sagt. Nicht, weil ich vergebe dir, sondern ich erkenne, dass im Grunde nichts geschehen ist. Das ist der Schlüssel dazu.
Das ist so krass. Weißt du, was spannend ist? Ich habe gestern noch eine Folge aufgenommen für den Podcast mit dem Titel, was Eigenverantwortung mit Spiritualität zu tun hat und habe im Zuge dessen auch über Verzeihen und Vergebung noch ein bisschen im Kurs in Wundern geblättert oder auch ein bisschen recherchiert. Und das ist exakt das, was du gerade gesagt hast, was ich da herausgefunden habe, halt, weil mich auch so ein bisschen interessiert hat, was ist Spiritualität, was ist Bewusstsein und so. Und dann kam immer wieder dieser Impuls, die Fähigkeit zu unterscheiden, das Wahre von der Illusion. Ja, also dein wahres Selbst von der Illusion zu unterscheiden. Also auch von den Gedanken und von den Emotionen, die uns quasi eine illusorische Welt projizieren in uns oder vor unserem inneren Auge oder in unserem Erleben. Wenn wir über die Wahrheit beziehungsweise über das wahre Selbst sprechen, was ist denn das dann? Und weil wir über Trennung sprechen, ja, gibt es überhaupt eine Trennung dazu? Also klar, gibt es eine Trennung zwischen Wahrheit und Illusion, ja. Aber gibt es eine Trennung in uns zwischen dem wahren Selbst und dem, was wir sonst erfahren? Also ich find's spannend einfach.
Bleib mal bei den Kurs in Wundern, da heißt es ja interessanterweise, dass, also da, wenn von der Sohnschaft Gottes ist, dann sind es nicht die biologischen Söhne, also männlich, sondern alles, was als Schöpfung Gottes existiert, das ist die Sohnschaft. Und da heißt es, dass in den Sohn Gottes die kleine wahnwitzige Idee kam und der Sohn vergaß, darüber zu lachen. Das ist ein sehr tiefer Satz daraus und der sagt im Prinzip, dass ein Gedanke da war, etwas zu schaffen können, wofür man Gott nicht braucht, weil man ja selbst der Ausdruck Gottes ist. Und das ist das Dilemma im Prinzip, wo eine Abkehr stattgefunden hat, scheinbare, die in Wirklichkeit nicht stattgefunden hat. Das ist im Prinzip der Beginn, was die Gnostiker beschreiben, was quasi der Sündenfall ist. Das heißt, diese scheinbare Abkehr von Gott. Und das hat einen großen Haken, weil in dem Moment trete ich aus dieser Schöpferkraft heraus und vergesse, wer ich bin. Und da bleibe ich gefangen. Das ist quasi die Matrix, was wir heute so erleben. Und es gibt Kräfte, die nutzen das bewusst aus. Die erschaffen quasi ein Konstrukt und das beginnt in der physischen Welt dann schon sehr früh über Kulturen, über Religionen, über die Schule. Dort wird etwas gemacht, dass wir vollkommen auf die äußere Welt fixiert sind. Und damit verlieren wir letztendlich die komplette Macht, weil wir gar nicht mehr wissen, dass wir selbst der Schöpfer dieser Welt sind, die wir erleben. Und das kann man quantenphysikalisch komplett belegen. Komplett. Da gibt es gar keinen Zweifel mehr dran. Nur unser Verstand sagt, ja, wie soll das denn alles gehen? Ja, das ist doch unlogisch. Ja, also ja. Ich habe doch hier dieses Ding in der Hand. Ich kann das doch anfassen. Das ist das normale Menschliche. Und das hilft einem aber nicht, diese Einstellung. Mich hat das immer interessiert, wenn jemand sowas sagt, der dein Leben lang geforscht hat. Warum sagt der das? Wenn der sagt zum Beispiel, dass die äußere Welt, die gibt es einfach nicht. Das ist eine Illusion. Und das sagen alle Quantenphysiker. Alle. Gibt es keine Ausnahme davon.
Ich bin so dabei und was ich so spannend finde, ist, wenn du sagst, das Göttliche, wir haben den Kontakt zum Göttlichen verloren, ich sag's mal in meinen Worten, dass ja, ich würde mal sagen, nahezu die gesamte Menschheit in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden Gott immer irgendwie durch die ganzen Religionen, die so entstanden sind, immer irgendwo gesucht hat, nur nicht in sich. Immer irgendwo da draußen. Es gibt irgendjemanden da drin und ich finde das spannend, weil das passt so auch zu dem, was wir im Alltag erleben. Wir suchen nicht nur Gott im Außen, sondern wir suchen Erfüllung und Glück und Sicherheit und all diese ganzen Dinge durch das, was wir im Außen halt vorfinden oder eben nicht vorfinden. Dadurch entstehen Ängste oder es entsteht Zufriedenheit. Aber das ist ja alles nicht wahr. Also nicht das Wahre.
Es geht ja noch weiter. Es gibt ja geprägte Bilder. Das heißt, wenn wir von Gott reden, ist das für die meisten eine Wesenheit, eine Entität, der himmlische Vater und sowas. Das heißt, wir machen aus unserem relativ begrenzten Verständnis heraus eine Person daraus.
Eine Maske, eine Persona.
Ja, genau. Das heißt, wir brauchen ein Wesen, wo wir sagen können, das ist der Gott. Ja. So, und das ist schon die Illusion, das ist ein Teil der Täuschung. Und ich mache das auf den Vorträgen, da ist immer ein Riesentheater, wenn ich sage, Gott ist statisch, Gott kann sich nicht verändern. Und das ist sehr spannend, da gibt es sehr von Mystikern sehr interessante Abhandlungen darüber. Das ergibt alles Sinn. Und wenn man sich mal mit Quantenphysik, mit dem Nullpunktfeld beschäftigt, ist das der Ausdruck genau dasselbe auf der Ebene, dass nichts aus dem etwas entspringt. Das ist mega spannend, weil es gibt ja Gedankengänge, wenn Gott sich verändern könnte, dann würde das bedeuten, dass die Veränderung entweder negativ ist oder positiv. Also Gott wird besser oder größer. Das heißt, Gott war vorher nicht vollkommen. Ja. Aber wenn Gott Gott ist und die Schöpfung allen ist, kann es nur die Vollkommenheit sein. Und das sind Gedanken, die denken die wenigsten Menschen. Und aus dem heraus muss man sich die Fragen anders stellen. Und dann wird's mega spannend. Und wenn man jetzt mal einen menschlichen Leib nimmt und der aus 70 Billionen Zellen besteht, dann ist jede dieser Zelle bin ich auch. Aber ich bin nicht diese eine Zelle. Aber ohne die wäre ich auch nicht der, der ich bin. Als Leib jetzt, als physischer Leib. Und so ist jede Zelle ich, aber ich bin mehr als die Summe des Ganzen. Und jede Zelle ist ein Wunderwerk. Ja? Und das ist der Punkt. Und so kann man sich das eher vorstellen. Ich bin dieser direkte Ausdruck des Göttlichen. Unmittelbar heißt das. Ich brauche niemanden dazwischen. Und das ist im Prinzip das, wo wir wieder hinkommen sollten, zu erkennen, dass ich das bin, dass ich die volle Schöpfermacht habe. Und deswegen haben wir auch nie Gott verloren. Das ist völlig unmöglich. Nur wir haben es zugeschüttet. Und das hat eine ganz andere Wirkung. Ich muss weder Gott lernen, noch andere Sachen. Das trage ich alles in mir. Und da kommt auch das her, dieses Gefühl, da muss es mehr geben. Da gibt es noch was. Ich weiß es. Das ist genau das. Das ist dieser Ruf Gottes.
Bin ich ein Teil von Gott oder bin ich Gott? Oder bin ich in einem Verhältnis zu Gott und es gibt sowas wie eine...
Diese Frage versucht etwas, was nicht beantwortet werden kann, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn wir mal uns auf die Welt beziehen, die wir so haben, dann sind wir in einem physikalischen Raum, sage ich mal so. Das ist Höhe, Breite und Tiefe, der Raum. Und der hat als vierte physikalische Komponente die Zeit. Das ist die sogenannte Raumzeit, die auch Einstein beschreibt. Und die hängen voneinander ab. Ohne Zeit ist kein Raum möglich. Und jetzt gibt es aber darüber hinaus weitere Dimensionen, die sind nicht räumlich. Mhm. Burkhard Heim beschreibt das schön in seinem zwölfdimensionalen Weltbild. Da gibt es eine Dimension 5. Das ist die Organisation aller Strukturen, die sich hier unten widerspiegeln. Und die sechste Dimension ist die Einordnung in die zeitliche Abfolge aller Strukturen, die auf dieser Blaupause vorgegeben sind. Die sind nicht räumlich. Das sind die Strukturen, die ideengebenden Ebenen. Und dann geht es weiter bis in höhere Ebenen. Das heißt, wir können mit unserem drei- oder vierdimensionalen Verstand etwas nicht beantworten, was höher ist. Dafür gibt es keine rationale Erklärung. Das ist nicht möglich. Wir können es nur intuitiv erfassen. Weil Intuition, wie ein Gefühl, ist nicht Teil der Raumzeit. Auch das verstehen viele nicht, weil sie sich mit ihrem Leib identifizieren und denken, ja, ich fühle das doch jetzt so, das ist hier in dieser Welt. Nein, ist es eben nicht. Deswegen liegt da auch die echte Schöpfermacht. Und genauso ist es mit diesem, nenn es mal Konstrukt Gott, das nicht zu erfassen ist. Und wenn man das mal bereit ist zu akzeptieren, kann man viel mehr rausholen. Und dann weiß man, in diesem physisch inkarnierten Konstrukt bin ich hier inkarniert, wie in der Matrix, und kann hier aber, wenn ich mich auf ganz oben einlasse, ganz anders wirken. Nicht mehr innerhalb der Illusion, sondern ich wirke von außerhalb in die Illusion hinein und kann das verändern, wie Neo in der Matrix. Ja. Weil er sich bewusst ist, dass die Matrix eine Illusion ist. Das ist der Schlüssel dazu.
Wie übertrage ich? Mir fallen dann immer Fragen einfach, ich stelle einfach nur Fragen und lass dich reden die ganze Zeit. Das ist einfach so spannend. Wie übertrage ich dieses Wissen, / dieses Bewusstsein in, sag jetzt mal ein bisschen auch da provokativ, in mein menschliches Leben? Ich habe Aufgaben, ich habe, keine Ahnung, Kinder vielleicht, ich habe einen Job, ich in Anführungsstrichen muss Geld verdienen oder nicht in Anführungsstrichen, ja. Wie übertrage ich das? Wie, ich weiß nicht, ich weiß auch noch nicht einmal, ob die Frage, wie erleichtere ich mir dadurch das Leben richtig ist, ne?
Ich kann die Frage fühlen. Ja, es ist so, das ist gut. Ich mache das ja so. Also alles, was ich tue, ist auf dieser Ebene angesiedelt. Und das hat dazu geführt, dass sich mein ganzes Verhältnis zu Menschen vollkommen verändert hat. Ich ziehe andere Menschen an, die auch sich damit beschäftigen. Das ist ein völlig normales Ding. Also das, was oft früher so beschrieben wird, das Ding, das ist genau das. Der Punkt ist, ganz wichtig noch, dass wenn Dinge passieren, die, sagen wir jetzt mal, schwere Ereignisse, dann kommen die und dann ist das manchmal schockierend. Aber in diesem Moment ist schon das Wissen da, dass es erstmal keinen Zufall gibt. Ich muss irgendetwas, eine Instanz in mir haben, die hat das angezogen und das hat entweder damit zu tun, dass ich etwas in mir klären, aufräumen, heilen kann oder es ist ein Teil des Weges, an dem ich wachsen kann, um einen größeren Beitrag zu leisten. Mhm. Und das ist manchmal zum Kotzen, sage ich mal so. Das ist so das, was man, wo man denkt, aber jedes Mal, das ist nur der erste Augenblick und dann setzen all die Mechanismen ein, die mir bewusst werden, ich habe eine Entscheidung getroffen. Es kann keinen Zufall geben. Ich muss diese Entscheidung irgendwann treffen. Entweder treffe ich sagen können, ist Zufall, das ist das Chaosprinzip. Dann kann ich ja entspannt sein, weil ich sowieso nichts planen kann, kann ich super entspannt leben. Nur das muss ich konsequent machen. Oder ich sage, es gibt eine Ordnung, da ist kein Platz für Chaos. Wenn es aber eine Ordnung gibt, dann muss die so tiefgreifend sein, dass alles einen Zusammenhang ergibt. Der C.G. Jung nennt das Synchronizität. Und wenn ich jetzt beginne, so zu leben, dann kann man mir das glauben oder nicht, dann beginnt sich das Äußere so zu formen, wie man das innen nach ganz tiefem Sehnen hat. Also ich lebe tatsächlich so. Ja. Ich liebe das so. Ich tue die Dinge, die ich tun will. Ich habe keinen Vorgesetzten. Ich habe ein Gefühl von Freiheit innerlich. Und ich weiß, dass ich die Welt nicht retten muss, aber ich liefere einen Beitrag, dass andere Menschen aufwachen. Das wird möglicherweise zur Befreiung der Welt beitragen. Da bin ich einer von vielen, die das auch so spüren.
Ja.
So mache ich das. Und das kann man lernen. Und dazu muss man gar nicht das lernen, was ich gerade sage. Noch wichtiger ist es, das zu verlernen, was wir fälschlicherweise antrainiert bekommen haben. Ja. Das ist der Schlüssel.
Ja, bin ich total bei dir. So krass. Und das ist ja letztendlich dann auch so wirklich auf einer tieferen Ebene. Ich übertrage das jetzt gerade mal für mich gerade. Egal, was passiert im Leben, darin zu vertrauen, dass es diese höhere Ordnung gibt. Und dass nichts passiert einfach so. Und dadurch vielleicht so einen inneren Zustand von Entspanntheit zu gewinnen, der dich rausbringt, aus dem ganze Zeit auf das Leben zu reagieren, sondern wieder zurückbringt in die Aktion und ins Fühlen und ins Kreieren und ins Schöpfen von dem, wofür du auch hier bist, von dem, was du fühlst, was richtig ist.
Es geht sogar noch weiter. Es hört irgendwann diese Trennung auf, wo man sagen muss, dass man das in getrennten Konstrukten denkt. Also da bin ich und da gibt es noch die geistige Welt. Das ist noch ein Teil des Verhaftetseins. Ja. Das ist schon ein Teil, wo man denkt, ja gut, da bin ich da, das ist Leben, aber da gibt es ja noch was Spirituelles. So, ist so, ich sage, die Welt ist echt, das ist alles da, aber irgendwie könnte Sinn ergeben, ich probiere das mal aus. Und das ist schon alles noch, wie tief wir verankert sind, das ist ganz tief in uns verankert. Wenn ich aber grundsätzlich anders beginne ranzugehen, sagen können, die physische Welt, und das kann man ja, das ist ja schon lange bekannt, Materie ist eine Illusion von Wahrnehmung. Es gibt keine Materie, also die kann man noch nicht mal beweisen, es wurde noch nie Materie gefunden. Es gibt etwas, was wir zwar anfassen können, zum Beispiel diesen Stift hier, wenn ich den anfasse. Aber wenn man den mal betrachtet, was ist das überhaupt, ein Stift? Ich habe vor kurzem ein Live auf YouTube gemacht, da waren die Leute echt baff. Und dann schnackelt das so richtig, weil im Grunde genommen sind das nur Atome, Neutronen, Protonen. Und die qua eine Form des Stiftes ergeben, aber das ist 99,9% leerer Raum. Und deswegen kann man diesen Stift auch nie anfassen, weil die Atome meiner Hand, das sind Elektronen, die stoßen die Elektronen des Stiftes ab. Und das ist das, was wir glauben, fühlen zu können. Aber das ist die Abstoßung der Elektronen.
Also wir fassen gar nichts an.
Das ist nicht das Material, was ich anfasse. Ja, ist krass. Ist ja völlig unmöglich. Der Stift hat ja Atomkern, Außenkreisen, Elektronen, die sind negativ geladen. Und meine Haut hat genau dasselbe, sind Elektronen, die stoßen sich ab, die sind wie Magnete. Und diese Kraft der Abstoßung, die wird umgesetzt auf einer tieferen Ebene als Sinnesreiz. Das ist die Physik dahinter.
Und wenn ich jetzt mal tiefer eintaucht. Nur kurze Verständnisfrage. Wenn ich jetzt irgendwie ein Material habe, wo ich dann irgendwie da können wir jetzt auch über das Wort sprechen, aber wo ich dann einen Schaden von, ich mache eine Beule irgendwo rein oder der Stift, so, da gibt es einen Kratzer rein oder sowas, der entsteht auch nicht wirklich, sondern das ist quasi auch die Kraft der Abstoßung, die sich dann verschiebt sozusagen. Oder ich weiß es nicht genau.
Genau, und dann gibt es entsprechend, und das ist so, das passt dann wieder alles, wenn man sich damit beschäftigt, wie Formen entstehen, wie die sich widerspiegeln. Ich will da jetzt gar nicht so tief eintauchen, das geht auf den tiefsten Ebenen so weit, dass quasi, wenn man jetzt tiefer geht auf die subatomare Ebene, da ist ja zum Beispiel, wenn man die Quantenwelt betritt, da gibt es schon nur noch Energie. Also diese Energie formt sich zu dem, was später zum Beispiel ein Neutron ist. Und das ist zum Beispiel, das nennt man in der Quantenphysik Protoposis. Und der Burkhard Heim hat das als ähnlich als physikalische Letzteinheit beschrieben. Das sind ultra kleine Dinge, die sich auf der Plancklänge bewegen. Und von denen hat zum Beispiel jetzt bei der Protoposis ein Elektron zum Beispiel hat 10 hoch 38 dieser Protoposis-Teilchen. Das Interessante dabei ist aber Folgendes. Die sind überhaupt nicht materiell. Da ist nichts Materielles. Das ist reine Schwingung. Ja. Und die, jedes dieser Teilchen hat eine Zuordnung in Raum und Zeit. Und dafür gibt es Koordinaten. Wenn man sich das mal tiefer bedenkt, dann weiß man, wie mächtig wir sind, dass wir diese Illusion so tragen können. Wahnsinn. Und deswegen ist diese anderen Dimension so interessant, weil dort ist das eigentlich wie eine große mathematische Formel. Und in dieser Formel, und das ist spannend, da hat ein Gefühl, zum Beispiel Angst, Wut, hat einen Wert.
Ja.
Und ist klar, wenn ich in einer Formel, sag mal, mit einer Multiplikation minus 40 habe oder ich habe Glück plus 50, dann kommt am Ende an der Formel was anderes raus. Und das kann man mittlerweile physikalisch komplett berechnen. Der Burkhard Heim ist das Exakteste, was der das jemals berechnet hat. Das sind ultra komplizierte Formeln, die verstehe ich gar nicht, aber ich verstehe den Ausdruck davon.
Ja.
Und wer sich damit beschäftigt, der weiß, dass das Ganze noch viel umfassender und viel größer ist. Dann bekommt man eine sehr große Demut vor dem, was wir Gott nennen. Dann versteht man, dass das da ein Geist hinter sein muss, der das beschreibt, was auch der Max Planck beschrieben auf einer Rede, dass er seine Erkenntnis aus seinem ganzen Leben, dass dahinter ein intelligenter Geist ist.
Ja.
Ist irre. Da wird es spannend. Und dann verschwinden diese kleinen Probleme, weil das sind die wirklich wichtigen Dinge. Wenn man die erfährt, dann kommt man in das, wo man quasi von der Meisterschaft des Lebens spricht. Und das hat mich schon immer fasziniert.
Jetzt könnten Menschen sagen, weil die Frage kriege ich dann auch immer, wenn ich über Bewusstsein spreche, und ich spreche nicht auf der Ebene über Bewusstsein, wie du das jetzt gerade machst. Deswegen hatte ich vorhin diese Frage gestellt, ne? Wie überträgst du das in dein Leben? Weil dann Menschen so fragen, ja, okay, wie löst das jetzt das Problem mit meinem Partner? So, ja, oder wie löst das jetzt
das
Thema in dem?
Und Frage.
Ja.
Ich kriege die Frage oft, wenn ich da rede, ja, aber warum ist dann so, wenn das ist, wieso gibt es Hunger in der Welt?
Ja, sowas.
Das
ja,
ist, das gut, ist,
okay, das ist der Klassiker,
das ist,
ne? Ja.
Das ist aber eher, das ist so, das ist eine Notreaktion, weil die sagt, ja, solange die Frage nicht beantwortet ist, da muss ich mich nicht um mich kümmern.
Ja, wow,
das
krass.
Das ist so der Punkt, sagen, das ist so noch, ja, das ist so, sagen, oh, da habe ich doch, kann ich doch schnell in den Weg werfen, ich muss jetzt mich nicht verändern, ja. Ich habe mein Leben eh schon nicht unter Kontrolle. Und der Punkt ist, dass genau das dazu führt, was ich gerade erzähle, dass eine Art von Achtsamkeit, von Wachsein entsteht, von Bewusstheit, sagen können, hey, das Problem in meinem Partner ist nicht mein Partner.
Ja.
Den brauche ich, weil in mir etwas ist. Und ich habe ja den Spruch, um eine gute Partnerschaft haben zu können, muss ich selbst der gute Partner sein. Ja. Und die Frage ist, man sollte sich einfach fragen, so wie man ist, würde man sich selbst zum Partner haben wollen? Das ist ja eine wichtige Frage.
Ja, krass, ja. Ich brauche meinen Partner, um mich auch zu erkennen und auch die, weil er spiegelt ja nur, es ist ja, ne? Ja, ist exakt das Ding. Ja. Und dann hören auch Schuldzuweisungen auf und so weiter, diese ganzen Dinge halt, ne?
Interessanterweise astrologisch ist Partnerschaft sogar noch interessanter, weil das siebte Haus, da kann man sehen, die Begegnung, also Menschen, die man begegnen, kann man im siebten Haus sehen, ja? Und das achte Haus ist das Haus der Verbindlichkeit, der Verträge, Unterschriften, der festen Bindungen. Und in dem Moment, wo ich aus einer lockeren Beziehung eine feste Beziehung mache, wechselt das energetisch vom siebten in die Qualität des achten Hauses. Und der Herrscher des achten Hauses ist der Pluto. Und der Pluto ist der Herrscher der Unterwelt, des Verborgenen. Und genau in dem Moment öffnen sich diese Tore. Und jetzt sagt man, du hast dich total verändert. Nein, der andere verändert sich nicht, der Spiegel. Krass. Der spiegelt jetzt die Themen wieder.
Ja.
Und das ist interessant. Und dann weiß man, dass man da durchgehen kann, sich selbst entwickeln kann. Und da kommen all die Themen mit Verzeihen, Vergebung, Vereinbarungen treffen. Und dann kommt es auf ein neues Level.
So krass, wenn du das alles sagst, so, ne? Ich meine, was ich meinen Teilnehmern in Seminaren auch immer wieder mitgebe, ist, dass es nicht darum geht, jetzt ein Seminar zu machen und nach 3 Tagen und dann bin ich durch mit der Nummer und geheilt, sondern wir sind auf einer lebenslangen Reise, gerade wenn du in die Tiefe gehst und deine Wahrheit erforscht. Dieses Potenzial, was du auch gerade irgendwie abbildest, ja, mit dieser Dimension, was wir vielleicht gar nicht in der Fülle, also ziemlich sicher, greifen werden können in einem menschlichen Leben, weil es einfach so enorm ist. Ich finde es ja für mich einfach nur faszinierend, wie groß das ist und wie ne, allein durch den Wechsel vom 7. ins 8. Haus kommen auf einmal alle Themen aus der Unterwelt an die Oberfläche und ich bin überzeugt, dass das auch wieder in Phasen läuft. Ja, kommen erstmal die erste Ebene, dann die zweite und dann die dritte, ja. Und irgendwie ist es, ja, ich meine, wenn ich mit Menschen spreche über lange Beziehungen zum Beispiel, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, ja, die sagen, Beziehung ist Arbeit oder eine Partnerschaft ist Arbeit und zwar ein Leben lang, die hört nicht auf, du kommst auch nicht irgendwo an, bei dir selbst ankommen ist vielleicht auch eine Illusion, weil wo willst du ankommen, wenn es kein Ankommen gibt, ja, sondern, es ist so, ach, ist krass.
Also meine Erfahrung ist, ich vergleiche das ja immer so mit dem Meer. Ja. Wenn du zum Beispiel im St. Andreasgraben ist die tiefste Stelle des uns bekannten Meeres, sage ich es mal vorsichtig, das sind knapp 12.000 Meter, also 12 Kilometer unter Wasser. Und dort unten ist so ein großer Druck, dass die Wassertemperatur dort minus 4 Grad beträgt, aber das Wasser friert nicht, weil das einfach bei diesem Druck nicht einfrieren kann. Dort unten ist absolut gar kein Licht, Riesendruck, eiskalt. Und so ist es oft für viele Menschen, wenn die in Problemen stecken. Eigentlich sind die energetisch im St. Andreasgraben. Ja, so. Und wenn du jetzt an die Oberfläche willst, dann musst du losschwimmen nach oben. Und angenommen, du hast jetzt das Wissen, sagen können, hey, da oben, da gibt es eine Oberfläche, da ist kein Druck mehr, da ist warm, da scheint die Sonne. Du weißt vielleicht gar nicht, was Sonne ist, weil du unten, wenn du da existierst, in der Illusion, Sonne, was soll denn das sein? So wie Platons Höhlengleichnis. Und jetzt angenommen, du sagst aber irgendetwas, der muss recht haben, ich beginne mal loszuschwimmen. Und jetzt schwimmst du und schwimmst und schwimmst. Jetzt hast du 6.000 Meter zurückgelegt, dann hast du schon die Hälfte rum. Der Punkt ist, dass du immer noch bei minus 6.000 Meter bist und da ist es eiskalt, da ist nicht ein Fünkchen Licht und da ist ein Riesendruck. Und wenn du jetzt 3.000 Meter weiter auftauchst, hat sich nichts verändert. Für uns als Menschen wäre keine Veränderung wahrnehmbar. In 3000 Meter Tiefe ist es eiskalt, Megadruck, da können ja U-Boote schon gar nicht mehr hin und es ist dunkel. Und das ist auch auf 1000 Meter noch so. Das heißt, du hast schon 11.000 Meter zurück von den 12.000 und es hat sich im Außen nichts verändert. Aber die Wissenden wissen, wenn ich weiterkomme, wird das Licht auftauchen. Und krass. Dann, nach ungefähr 200 Meter über der Oberfläche, da beginnt es zu dämmern. Und das ist der Schlüssel. Und weißt du, in 5 Meter Tiefe können wir noch nicht mal mehr Farben sehen. Ja. Oder sag mal, bis zwischen 5 und 10 Meter können wir keine Farben sehen als Menschen. Und dann auf diesen 5, 6 Metern, da wird es plötzlich ganz warm, da können wir das aushalten, da ist der Druck nicht so groß. Und dann haben wir einen Weg von 12.000 Metern zurückgelegt, ja, nur durch Kälte, alles das. Und dennoch sind wir dem Ziel näher gekommen, ohne es jemals zu sehen. Und das sind die Probleme, wenn man unbewusst ist und wenn man dann auftaucht, dann tauchen andere Probleme auf. Das sind die Wachstumsprobleme. Die sind jetzt nicht mehr bedrohlich. Die führen jetzt zu dem Sonnenlicht. Ich bin in der Sonne, es ist warm, ich habe keinen Druck, ich kann atmen. Und jetzt kann ich Dinge erschaffen. Das sind auch Probleme, weil ich noch nicht habe. Ich kann eine Vision umsetzen, ich kann ein Unternehmen aufbauen, ich kann ein Buch schreiben, ich kann alles das tun. Das sind Probleme im positiven Sinne. Und die machen Spaß. Und die lassen mich noch mehr wachsen. Aber ich muss erst mal dahin kommen, auftauchen. Das ist so der Lebensweg, wo viele nicht bereit sind.
Das ist so wundervoll. Mir kommt dieses Bild von, also wie du das beschreibst, so die Herrlichkeit des Lebens einfach. Ja. Also was für eine enorme Chance, auch an dieser Wasseroberfläche diesen Sauerstoff zu atmen und die Sonne einfach zu haben und dann mit den Problemen zu dealen. Was für ein Gottesgeschenk letztendlich.
Genau. Und das ist genau das, warum man dann auch, das wird entstehen, wo Gemeinschaften sich verändern, wo wir kein Geld mehr brauchen, weil das brauchen wir im Prinzip gar nicht. Das ist sehr schwer zu verstehen und wo wir einfach in andere Dinge reingehen können und wo wir in Frieden leben und wo wir mit der Natur im Einklang sind und wo wir uns gegenseitig fördern können. Das ist der Normale, das ist das Normale, was ganz tief in uns drin ist und wir verstehen das nur nicht, weil die Welt so voller Gewalt ist, weil die so gemacht wird und seit langer, langer Zeit.
Ich habe am Anfang gesagt, wir landen so zwischen 30 und 45 Minuten, Andreas, und ich könnte mit dir, ich habe das Gefühl, wir haben noch gar nicht angefangen, wir könnten jetzt noch 5 Stunden reden. Mhm. Thema ist riesengroß. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das Thema noch aufmachen will, aber vielleicht hast du eine kurze Antwort darauf, weil es beschäftigt mich jetzt so am Ende von dem, was du gerade auch gesagt hast. Du hast nämlich gerade gesagt, sie ist gemacht, ja, also es ist das, was wir an Leid erleben, das, was wir an Falschheit erleben, sag ich mal, ist gemacht, ist von Menschen gemacht. Und wenn du dich dann mit dem Thema Dualität beschäftigst und, ne, was du auch gerade ja mit diesem schönen Bild, Dunkelheit, ne, in der Tiefe ist die Dunkelheit oder die Unterwelt und das Licht und so weiter, braucht es das Falsche, damit wir das Wahre erkennen können? Braucht es die Dunkelheit, damit wir das Licht erkennen können? Ist vielleicht am Ende doch alles genau richtig, wie es ist? Ja? Oder ist die Balance einfach nur aus den Fugen geraten und wir müssen zurück in eine Balance, wo aber das Falsche und das Dunkle nicht ganz verschwindet, sondern einfach nur eine andere Balance entsteht?
Es gibt ja in der Bibel die Heimkehr des verlorenen Sohnes, der in die Welt hinauszieht und dann freiwillig zurückkehrt und dann erkennt, dass es im Zuhause, also im Himmelreich, doch am besten ist irgendwie.
Ja.
Und ich kann nur sagen, was meine innere Wahrnehmung ist und aufgrund der vielen Jahre, es gibt völlig andere Dimensionen, die völlig andere Welten existieren, in denen es um ganz andere Themen geht. Und das hier ist quasi so die höchste Komprimierungsstufe, die im Universum möglich ist. Da sind wir angelangt, die höchste Dichte im wahrsten Sinne des Wortes, die reine Illusion der physikalischen Materie und wir leben da drin. Also es ist quasi ein dunkler Ort und deswegen ist diese Erde im Moment auch schon seit langer Zeit sehr interessant, auch für außerirdische Kulturen, die hier auch schon lange sind, wo es ja unzählige Belege für gibt. Das heißt, das ist nicht nur menschengemacht, sondern es sind ganz andere Dinge in einem größeren Rahmen. Und da sieht man, wie beschränkt wir normalerweise denken. Wir sind so sehr auf das fokussiert, hier so ein Zentimeter, wie die Möhre vor der Nase.
Ja, vor der Nase, Esel, ja. So, wir laufen da die ganze Zeit hin.
Das sehen wir und wir rennen der hinterher. Und deswegen ist es so wichtig, es gibt diesen Film, über Magier war das mal, das war ein interessanter Film, Und da ging es darum, dass der dem erklärt, diesem Magier, der heranwächst, befreie deinen Geist. Erklärt das in dem Film, so ein Hollywood-Film. Ja. Und ich hatte damals, das war interessant, da war ich zu Hause und dachte ich muss heute ins Kino. Ich wusste gar nicht, warum, das war so ein Treiben. Und ich gehe da hin und hatte eigentlich gar keine Lust. Und dann sehe ich den Film und da kommt dieser Satz und da erklärt er dem, befreie deinen Geist. Und hat er dem genau erklärt, wie die einzelnen Stufen sind. Das ist in dem Film drin. Die Szene habe ich mal rausgeschnitten. Also die zeigen uns das schon, wie das geht. Ja, und da muss man natürlich auch mal hinschauen. Und deswegen ist es so, ich denke mal, in dieser Schöpfungswelt, vielleicht auch noch in 100 Milliarden anderen, gibt es ähnliche Konstellationen. Und es gibt auch Dimensionen, wo man überhaupt gar keinen physischen Leib hat. Auch das gibt's. Nur das ist für uns sehr schwer vorstellbar am Anfang. Es ist auch am Anfang nicht hilfreich. Ja. Nur du hast die Frage gestellt, es gibt diese anderen Dinge und mich interessiert das, was ist dazu tun, da hinzukommen. Nicht als Flucht vor hier, aber hier reicht mir das eigentlich. Ich merke, hier kann man viel lernen, aber es ist nicht so berauschend.
Und es ist beschränkt, wie du gesagt hast. Und also ich nehme jetzt einfach mal auch diese, nein, natürlich, es ist super interessant und es ist einfach erweiternd und es ist erfrischend. Ich bin nur gerade bei diesem Ding, oh Gott, ich bin beschränkt hängen geblieben und dann bin ich schon wieder im Verstand und so weiter. Ja, und das ist eine ganz andere Ebene, auf die das abzielt. Andreas, wir haben uns im Vorfeld auch unterhalten. Ich meine, mir war klar, dass wir hier auch stundenlang reden können bei dem, was du teilst und was für ein Spektrum das aufmacht. Ja. Ihr begleitet Menschen auch weiter zu diesem Bewusstsein oder Wissen, sag ich mal, auch auf dieser enorm tiefen Ebene. Und ihr macht regelmäßig auch Webinare und Programme für die Menschen. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was sagen. Ich bin überzeugt, dass einige hier sehr abgeholt sind.
Du hast ja vorhin gesagt, so wenn die Frage kommt, ja, was hilft mir das in der Beziehung? War ja so diese Frage.
Ja.
Genau auf dieser Ebene fange ich auch an mit Menschen, dass wenn die kommen, dass sie zuerst erstmal dieses Grundverständnis bekommen. Das ist die Macht des Unterbewusstseins. Und die hat direkt mit diesen anderen Dimensionen zu tun. Ja, das habe ich, das kann man ja, also ich kann das mittlerweile komplett belegen, warum das so ist. Und wenn man, der Dr. Joseph Murphy, das hat mich vor 40 Jahren inspiriert, vor mehr als 40 Jahren sogar schon, das ist noch viel länger her, habe ich als Jugendlicher gelesen. Und diese Macht des Unterbewusstseins, das hat mich damals so inspiriert zu forschen, zu beginnen. Das war der Auslöser und ich habe das damals erfassen können.
Ja.
Und das hat mich auch die letzten 40 Jahre begleitet und da arbeite ich ja mit binauralen Beats. Und das erkläre ich, wie man das nutzen kann, um diese Macht zu aktivieren, um Heilung zu haben, um zum Beispiel finanzielle Probleme zu lösen, um all die Lebensthemen erstmal in den Griff zu kriegen. Und das ist eine der größten Mächte, die es gibt. Und die ist quasi für die meisten völlig unbenutzt oder falsch programmiert. Und dann erzeugt die immer das, was wir nicht haben wollen. Das ist der, sag mal, das Unterbewusstsein als Feind zu haben. Und ich sage, mach dir das lieber zum Freund. Und das erkläre ich, die Grundlagen. Was ist Bewusstsein? Wie, was hat das Gehirn damit zu tun? Was sind diese verschiedenen Frequenzen? Wie werden wir manipuliert? Und wir haben mittlerweile, das machen wir seit 8 Jahren jetzt, dieses Webinar, da haben wir mittlerweile fast genau 10.000 schriftliche Feedbacks. Alles original, die kann man alle bei uns lesen, fast nur 5 Sterne. Ja. Und das ist das, was ich jedem mal empfehlen würde, sich anzuhören, anzuschauen. Ja. Und dort verschenke ich auch so eine originale Audiodatei, dass man mal spüren kann, wie mächtig das ist. Was ist das überhaupt? Wie funktioniert das? Und das kommt bei den Menschen richtig gut an.
Ja, cool. Verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes und natürlich alles weitere auch zu dir und deiner Arbeit. Vielleicht so, um den Abschluss hier zu finden irgendwie oder zu landen. Vielleicht magst du so einen Gedanken mitgeben, gerade, will jetzt nicht zu gesellschaftlich noch werden, aber für den Zeitpunkt, in dem wir uns gerade befinden, ich hätte mit dir auch gerne noch über Astrologie gesprochen, ne? Ja, die Astrologen, die gerade einfach auch diese Übergangszeit von Erdzeitalter in Luftzeitalter beschreiben und so weiter, ja, und welche Veränderungen es da gibt. Was außer jetzt, ich meine, logisch, Menschen, geht auf diesen Weg, beschäftigt euch mit eurem Bewusstsein, geht in die Tiefe und so weiter. Was willst du den Menschen vielleicht gerade mitgeben, wo du merkst, okay, das ist auch ist vielleicht so ein bisschen Handwerkszeug, was hilft, auch in dieser, doch im Außen, ich sage jetzt bewusst, im Außen sehr chaotischen Zeit halt irgendwie weiterzugehen. Und ja.
Kann ich sagen. Es gibt ja Menschen, die sind Alkoholiker. Und wenn man jetzt mal die sieht, dann denkt man, warum hören die nicht einfach auf? Die machen immer weiter, die zerstören sich, obwohl die auch teilweise selbst wissen, das ist nicht gut. Es ist die Unbewusstheit. Dann sieht man Drogensüchtige, ja, dann gibt es Spielsüchtige, es gibt ganz viele Sachen. Und dann fragen sich die Menschen, ja, was kann ich tun, um rauszukommen? Ja, wenn man zum Beispiel die Tageszeitung anliest, Tagesschau in einfacher Sprache, was es da gibt, wenn man diese ganzen Sachen konsumiert, dann ist man nicht besser dran als ein Drogenabhängiger, Alkoholabhängiger, weil man vermüllt seinen Geist mit Propaganda. Und das ist schlimmer noch als diese anderen Sachen, weil das ist etwas, was man nicht direkt sieht. Und dieses fließt in das eigene Bewusstsein hinein, man nimmt das auf und jetzt hat man Dinge im Kopf, die nicht die eigene sind, die noch gefälscht oder gelogen sind. Und dann versucht man mit diesen Informationen sein Leben in den Griff zu kriegen. Und das halte ich für absolut kontraproduktiv. Und wer mal bereit ist, das zu tun, sagen kann, ich mache einen Cut. Es gibt das alles nicht mehr. Es gibt weder das eine noch das andere. Ich mache das nicht mehr. Der wird nach 4 Wochen feststellen, als wäre schon mal die Hälfte aus dem Meeresgrund aufgetaucht. Das ist ein Gefühl von, ich fühle mich freier. Ich habe gar nicht mehr so viel Angst. Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Tipp.
Ja, wow, okay, cool. Großartig. Sehe ich auch so, finde ich total gut, darauf zu achten einfach auch, was kommt da rein, ne? Was kommt hier rein in diese ganze Wahrnehmungsmaschine, die wir sind. Andreas, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Im Englischen, das ist ja bei der Computerprogrammierung, ist ja so Garbage in, Garbage out. Also wenn ich Müll hineinprogrammiere, kann der Computer nur Müll rausgeben. Und so ist es bei uns auch.
Ja, absolut. Ich danke dir sehr für den wundervollen Austausch. Freue mich auf alles, was noch kommt. Wünsche euch ganz viel Erfolg mit eurer Arbeit und ja, Erfolg im Sinne, dass ihr viele Menschen einfach erreicht mit diesen Themen und auch ja, auf dem Weg des Bewusstseins führt. Ja, dass wir alle gemeinsam wachsen.
Christian, hat mich gefreut.
Danke dir, alles Gute. Danke. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.